Inforadio Podcast.
Die möglichen Folgen der gelben Corona-Ampeln in Berlin, der neue Corona-Untersuchungsausschuss in Brandenburg und die neuen Zahlen des Berlin-Trends sind einige unserer Themen heute in Landespolitik, die Debatte in Berlin und Brandenburg. Herzlich willkommen dazu, ich bin Ute Schumacher. Es war das erste Mal in Berlin, dass zwei der drei Berliner Corona-Warnampeln auf gelb gesprungen sind. Die Reproduktionszahl lag mehrere Tage in Folge über dem Grenzwert von 1,1 und die Zahl der Neuinfektionen liegt inzwischen stabil über 20 Fälle pro 100.000 Einwohner in Berlin. Besonders hoch sind die Zahlen in Friedrichshain-Kreuzberg, Neukölln und Mitte. Als die Corona-Warnampeln eingeführt wurden, hatte der Senat verabredet, wenn zwei Ampeln gelb zeigen, wird beraten, was zu tun ist. Und so beriet diese Woche erst der Senat, dann traf sich die Gesundheitssenatorin mit Bezirksvertretern und auch sonst wurde viel diskutiert, was zu tun ist. Endgültig fest steht das noch nicht. Wohin die Reise gehen könnte, berichtet Thorsten Gabriel. In Brandenburg wird jetzt ein Untersuchungsausschuss zu den Corona-Maßnahmen eingerichtet. Der soll überprüfen, ob die Eingriffe der rot-schwarz-grünen Landesregierung in die Freiheit der Bürger verhältnismäßig war. Außerdem soll in dem Untersuchungsausschuss geklärt werden, ob die Maßnahmen auch wirklich geholfen haben zu verhindern, dass sich das Coronavirus weiter ausbreitet. Die AfD hatte diesen Untersuchungsausschuss beantragt und die Diskussion war heftig. Oliver Schosch berichtet.
Für den CDU-Fraktionschef im Brandenburger Landtag, Jan Redmann, ist klar, was die AfD mit dem neuen Corona-Ausschuss bezwecken will.
Die AfD will aus diesem Untersuchungsausschuss einen Aluhut-Ausschuss machen. Sie möchte sämtliche Schwurbler, die Ihnen so bei YouTube begegnen, einladen.
Der AfD-Abgeordnete Lars Schieske, der in Cottbus Anti-Corona-Demos veranstaltet hatte, wusste offenbar, wer mit Schwurbler gemeint war.
Wir wollen Professor Dr. Wodak einladen. Ich finde das unmöglich, dass Menschen, die also auch eine wissenschaftliche Ausbildung haben, hier als Corona-Schwurbler bezeichnet werden.
Weil die AfD mehr als ein Fünftel der Abgeordneten im Landtag stellt, war sie nicht auf die Stimmen der anderen Fraktionen angewiesen. Vorsitzender des Ausschusses wurde der SPD-Abgeordnete Daniel Keller. Doch der freute sich nicht über sein neues Amt. Keller sagte, der Ausschuss sei überflüssig und reine Geldverschwendung.
Da bleibt am Ende für den Steuerzahler über 700.000 Euro, die wir ausgeben für Ihre Facebook-Kachel, die wir ausgeben, dass Sie hier mit eigenem politischen Kalkül irgendeine Botschaft vorantreiben.
Doch selbstverständlich werde er sein Amt gewissenhaft ausüben, so der der SPD-Abgeordnete.
Die Landesverfassung gibt hier einen Rahmen vor, den ich mit Ernsthaftigkeit und auch Respekt vor den Bürgern an der Stelle ausführen werde. Klar ist jedoch auch, dass ich an der Stelle keine politische Instrumentalisierung zulassen werde. Und erst recht wird dieser Ausschuss nicht zu irgendeinem Puppentheater werden.
Da platzte einem Mann der Kragen. Andreas Kalbitz, der seine AfD-Führungsämter wegen Kontakten ins Neonazi-Milieu und wegen eines Boxhiebs gegen einen Parteikollegen verloren hat, griff den Ausschussvorsitzenden Keller an.
Das sind nicht Sie oder die Protagonisten Ihrer Arbeiterverrätertruppe der SPD, die uns das gewährt. Das ist die Verfassung. Und natürlich nehmen wir das wahr. Und wenn Sie über Kosten reden, Entschuldigung, ich saß 3,5 Jahre lang im Sonderausschuss BR. Und das war ja nun eine Politiksimulation der ganz besonderen Art.
Herr Kalbitz, ich freue mich ja, dass Sie den Weg von der Strafbank der AfD wieder hier ins Plenum gefunden haben. Hätte ich nicht gedacht, dass Sie sich trauen, hier nochmal herzukommen. Natürlich ist es das Recht, davon habe ich gesprochen, ist das Recht, was in der Landesverfassung verankert ist. Aber wie Sie es hier wahrnehmen.
Stellvertretender Vorsitzender des Corona-Ausschusses wird der AfD-Abgeordnete Christoph Berndt, der im Landesverfassungsschutz als erwiesener Rechtsextremist geführt wird. Er nutzte die Gelegenheit, um die Corona-Pandemie in Brandenburg für beendet zu erklären.
Die Pandemie ist vorbei. Dafür nehmen Sie in Kauf die Spaltung der Gesellschaft. Und wenn wir da nicht jetzt darüber reden, wann denn dann?
Die anderen Fraktionen kritisierten, dass der Ausschuss mitten in der Pandemie kommt und deshalb wohl weniger durch Erkenntnisgewinn, sondern mehr mit hitzigen Diskussionen von sich reden machen werde.
In einem Jahr steht nicht nur die Bundestagswahl, sondern auch die zum Berliner Abgeordnetenhaus an. Zeit, mal wieder zu schauen, wo die Parteien so stehen. Denn wenn schon morgen das Abgeordnetenhaus neu gewählt würde, gäbe es neue Möglichkeiten für Regierungskonstellationen. Das jedenfalls ist das Ergebnis des aktuellen Berlin-Trends von Infratest DIMAP im Auftrag der RBB Abendschau und der Berliner Morgenpost. Die Grünen sind danach wieder auf Platz 1 mit 26% der Stimmen. Die SPD rutscht nach dem kurzzeitigen Hoch im April wieder auf 15% ab. Auf so viele Stimmen kommt auch die Linke. Die CDU liegt mit 22% deutlich davor. AfD 10%, die FDP legt etwas zu auf 6%. So ist die aktuelle Lage. Sollte das so oder so ähnlich bleiben, ergäben sich mehr Regierungsoptionen als bislang. Unter anderem darüber will ich reden mit meinem Kollegen Thorsten Gabriel. Hallo.
Hallo.
Nach den Zahlen wäre es ja das erste Mal seit längerem wieder, dass es möglich wäre, dass in Berlin sich eine Koalition aus zwei Parteien bildet. Jetzt ginge neben einer Koalition aus Grünen, SPD und Linken auch eine Koalition aus Grünen und CDU. Wie realistisch ist es denn, dass die Grünen in Berlin und die CDU tatsächlich koalieren?
Ich würde das für sehr realistisch halten. Also ja, natürlich gibt es da die bekannten Milieuunterschiede zwischen Christdemokraten und Grünen. Aber bei der CDU ist das gar keine Frage. Die sind im Moment dabei, sich auch ein bisschen inhaltlich neu aufzustellen. Ja, fahren viel Fahrrad. Das machen sie natürlich auch, um in einer Großstadt wie Berlin punkten zu können, aber auch um anschlussfähig zu sein. Dass es dort das Bedürfnis zu regieren gibt, steht außer Frage, auch als Juniorpartner in einer grün-schwarzen Koalition. Bei den Grünen ist es so, dass man nahezu 5 Jahre eine Koalition unter anderem mit der SPD hinter sich hat und dort auch festgestellt hat, dass es auch viele Hakeleien gab, auch ein bisschen Vertrauensverlust. All das könnte auch mit dazu beitragen, dass man sagt, dann lassen wir uns mal auf etwas Neues ein. Was noch dazu kommt, ist, dass das Führungspersonal auf beiden Seiten durchaus sehr gut miteinander kann. Also Kai Wegner, der Landeschef der CDU, und Antje Kappek, die Fraktionschefin der Grünen, die sind per Du miteinander, die haben einen kurzen Draht. Und auch das ist ja ganz hilfreich, wenn es darum geht, mal neue Wege zu gehen.
Und trotzdem, von der politischen Ausrichtung lägen die SPD und die Linke näher. Und was das Personal angeht, gibt es ja auch einen Wechsel bei der SPD. Spricht also dann doch nicht mehr für ein Grün-Rot-Rot dann?
Also die letzten Jahre haben zumindest gezeigt, dass das mit dem guten gemeinsamen Regieren, das man sich ausgerechnet in den Koalitionsvertrag geschrieben hat, ja so weit her dann doch nicht war. Was unter anderem vermutlich auch damit zusammenhing, dass man eben bei den Wählerinnen und Wählern eine große gemeinsame Schnittmenge vermutet hat. Das heißt, man hat sich wenig gegönnt in den vergangenen Jahren. Man hat immer geguckt, wo kann man selber Akzente setzen, wo kann man sagen, das war aber ich, das waren nicht die anderen. Und diese Konkurrenzsituation, die gäbe es in dieser Form zwischen Schwarzen und Grünen dann nicht so sehr.
Interessant an dem neuen Berlin-Trend ist auch, dass die Mehrheit der Befragten die aktuelle Bundesfamilienministerin Franziska Giffey von der SPD zwar sehr gern als regierende Bürgermeisterin hätte, aber nur 15% ihr Kreuz bei der SPD machen wollen. In Berlin kann der Wähler ja aber nicht direkt den regierenden Bürgermeister oder die regierende Bürgermeisterin wählen. Das heißt, sind das dann mehr die Hoffnungen für die SPD, dass Frau Giffey ihnen mehr Stimmen bringen könnte?
Ja, sie muss die Hoffnung darauf bauen. Eine andere Chance hat sie gar nicht. Also sie steckt ja in dem Dilemma, dass sie jetzt seit mittlerweile 30 Jahren in Berlin regiert, noch dazu 20 Jahre in führender Position und bisher auch die Alternativen in der Stadt nie so stark waren, dass man sagen konnte, die SPD hätte Zeit, sich in der Opposition zu regenerieren. Jetzt sieht es irgendwie so aus, dass sie wieder in so eine Situation geraten könnten, nicht die stärkste Kraft zu sein. Das heißt also, wenn sie in irgendeiner Form noch Hoffnung darauf bauen, wollen, einen Regierungschef, eine Regierungschefin zu stellen, dann ist das Franziska Giffey. Das heißt, das ist die Option, die sie nutzen müssen oder an der sie am Schluss scheitern können.
Bei den Grünen ist es genau umgedreht. Die Umfrage sagt, 26% wollen ihr Kreuz bei den Grünen machen, aber die mögliche Spitzenkandidatin, eine wenigstens die Chancen darauf hat, Ramona Popp, die kommt nicht so gut an. Bei den Befragten nur 16% sehen sie als Bürgermeisterkandidatin. Kann es umgedreht dazu führen, dass sollte sie Spitzenkandidatin werden, sie die Grünen Stimmen kostet?
Das könnte passieren. Das hängt natürlich dann ganz stark davon ab, wie sich die Spitzenkandidatin im Wahlkampf schlägt. Also unabhängig, ob das jetzt Ramona Popp sein wird oder möglicherweise ja auch die Fraktionschefin Antje Kappek, da wird ein bisschen was von abhängen. Aber was sich eben ablesen lässt, auch an den Ergebnissen, ist, dass offenbar ja viele grüne Politik haben wollen.
Nur 9% der Befragten können sich vorstellen, dass Kai Wegner ein guter Bürgermeister wäre für die Stadt. Trotzdem wird gerechnet damit, dass Kai Wegner in Kürze offiziell seine Spitzenkandidatur für die CDU erklärt. Bewirbt sich die CDU damit sehenden Auges für die zweite Reihe?
Also ich glaube, Kai Wegner selbst ist realistisch genug, um zu sehen, dass seine Chancen eigentlich auf dem Papier zumindest im Moment nicht allzu groß sind. Er kann auf zwei Sachen bauen. Er kann darauf bauen, dass das Zugpferd Franziska Giffey der SPD am Ende nicht so hilft, wie es möglich wäre. Und er kann hoffen, dass möglicherweise bei der CDU ein Bundeseffekt noch Einzug hält oder den wir auch jetzt schon sehen können. Und am Ende bleibt auch noch die Option Wunder. Also 2011 hat die CDU auch nicht damit gerechnet, dass sie einer Regierung landen würde. Und dann auf einmal sagte Klaus Wowereit, hihi, wollt ihr? Also auch das ist noch eine Option, auf die ein Kai Wegner bauen kann.
Die Option Wunder. Einschätzung von meinem Kollegen Thorsten Gabriel. Vielen Dank.
Gerne.
Wer bekommt das lukrative Berliner Stromnetz? Seit Jahren wird über die Antwort auf diese Frage erbittert gekämpft. Das Land Berlin möchte das Stromnetz gern wieder selbst haben. Dagegen ist vor allem die Firma Vattenfall, die betreibt bislang das Stromnetz. Und dass wir sie gern weiter tun, ist ja auch ein gutes Geschäft. Um so ein Stromnetz betreiben zu dürfen, braucht es allerdings eine Konzession und die vergibt das Land Berlin. Als diese Konzession 2014 neu vergeben werden sollte, brach der Kampf aus. Am Ende eines langen Vergabeverfahrens entschied das Land Berlin dann im vergangenen Jahr, der landeseigene Betrieb Berlin Energie bekommt das Stromnetz. Dagegen klagte Vattenfall, bekam in erster Instanz recht. Die zweite und letzte Instanz entschied jetzt ähnlich und doch anders. Christoph Reinhardt berichtet.
Stundenlang hatte sich das Gericht die Argumente des Senats einerseits und des Energiekonzerns andererseits angehört und am späten Nachmittag kurz und knapp seine Entscheidung mitgeteilt. Die Berufung des Senats werde zurückgewiesen. Bis auf Weiteres darf er die Konzession nicht an seinen landeseigenen Betrieb Berlin Energie vergeben. Das Urteil des Landgerichts wurde insofern bestätigt. Aber aus ganz anderen Gründen, wie das Kammergericht während der Verhandlung deutlich gemacht hatte. Einerseits habe der Senat nach der Vergabeentscheidung Vattenfall eine umfassende Akteneinsicht verweigert, ein vermutlich leicht zu behebendes Hindernis. Andererseits aber massive Fehler bei der Auswertung der beiden konkurrierenden Angebote gemacht, zugunsten des eigenen Landesbetriebs. Das Urteil im Eilverfahren ist nicht mehr angreifbar, bezieht sich aber ausdrücklich nur auf die konkrete Vergabeentscheidung von 2019. Der Senat will jetzt die schriftliche Begründung abwarten und dann prüfen, ob das seit Jahren laufende Vergabeverfahren doch noch zu heilen ist. Das Problem, der Punktevorsprung von Berlin Energie könnte bei einer Neubewertung dahinschmelzen. Das Gericht hatte zwar dem Senat grundsätzlich einen weiten Spielraum zugestanden, aber selbst zahlreiche Punkte gefunden, bei denen Angaben widersprüchlich oder offensichtlich falsch waren. Die massiven Auswertungsfehler hätten ein Gewicht, so das Gericht, dass man einen Einfluss auf die Auswahlentscheidung nicht ausschließen könne. Vattenfall erwartet nun, dass der Senat zugunsten seiner Netztochter entscheidet und erneuerte ein Kooperationsangebot. Die Berliner Grünen sprachen von einem schweren Schlag für die Energiewende. Christoph Rinke von der Genossenschaft Bürgerenergie ist optimistischer. Im Vergleich zum drastischen Urteil des Landgerichts seien die Bedenken des Kammergerichts leichter zu beheben. Nach dem nunmehr abgeschlossenen Eilverfahren ist bereits das Hauptsacheverfahren wieder beim Landgericht anhängig. Sollte der Senat seine Vergabeentscheidung neu treffen, wären aber auch neue Eilverfahren denkbar.
Das waren sie, die wichtigsten landespolitischen Themen in dieser Woche aus der Region. Ich bin Ute Schumacher. Danke fürs Zuhören.
Inforadio Podcast.